Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute öffnen wir eine Tür, die sehr selten aufgeht. Zum Glück eigentlich, muss man sagen, wenn wir über das reale Leben reden. Im Kino oder im Fernsehen lieben aber viele, wenn sich diese Tür öffnet. Ich sage nur Emergency Room oder all die anderen Serien und Filme, die in Kliniken spielen. Die sind total beliebt. Heute erfahren wir, was im Emergency Room wirklich abgeht, weil nämlich eine Frau zu Gast ist, die 20 Jahre lang als Krankenschwester in einer Notaufnahme gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Inge Wollschläger.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Dann klären Sie doch mal bitte auf, wie weit gehen denn Realität und Film auseinander?
Weit. Weit. Tatsächlich gehen sie weit auseinander und zwischendurch, wenn ich mir alte Folgen von Emergency Room angucke, dann hätte ich manche Tage gerne gehabt, wo man mal so hätte arbeiten können wie in Emergency Room. Also den ganzen Tag wirklich irgendwie Hochdramatik, das hätte zwischendurch irgendwie mal ganz gut getan.
Das heißt, Sie hätten sich dieses spritzende Blut gewünscht und die Affäre im Medikamentenlager?
Naja, also ich weiß nicht, ob man alles unbedingt mitnehmen muss, aber Teile davon durchaus.
Wir sprechen auf alle Fälle nicht über das, was im Fernsehen passiert, sondern über die Realität, die Arbeit auf der Notaufnahme erklärt von einer Insiderin. Und wir besprechen das, das muss man ja mal ganz ernsthaft sagen, in einer Zeit, in der über die medizinische Versorgung, über die Ausstattung von Kliniken, wo über die finanzielle Entlohnung von medizinischem Personal diskutiert wird. Mit Inge Wollschläger, die 30 Jahre als Krankenschwester gearbeitet hat, 20 Jahre davon in der Notaufnahme. Frau Wollschläger, lassen Sie uns doch wirklich mal klären, ist es echt so ein täglicher Kampf ums Leben gegen den Tod? Wie heftig ist das, was man macht in einer Notaufnahme?
Also es ist natürlich nicht ein täglicher Kampf ums Leben, das kommt schon vor, aber in der Regel hat man doch tatsächlich auch sehr viel Routinegeschichten. Menschen, die eine Notaufnahme aufsuchen, weil sie unter mannigfaltigen Beschwerden leiden, wie jetzt im Sommer unter irgendwelchen Stichen, die allergisch angeschwollen sind, die nicht immer sofort immer ein Notfall sein müssen oder mit einem allergischen Schock einhergehen, umgeknickt, Schnittwunden, irgendwas dergleichen. Natürlich kommt es auch vor, Herzinfarkt und Schlaganfall, auch Reanimation, aber das ist nicht täglich an oder stündlich oder minütlich angezeigt. Mhm. Das auf keinen Fall.
Wenn jemand in die Notaufnahme kommt, dann glaubt er, ein Notfall zu sein, dann ist Gefahr in Verzug. Gibt es da eigentlich trotzdem auch noch so Kategorien? Also gibt es die ganz besonders Schlimmen, die Schlimmen und die, wo sie drauf gucken und sagen, nicht verrückt machen, kriegen wir wieder hin?
Ja, natürlich. Also in unserer Notaufnahme oder vielmehr in der Notaufnahme, in der ich gearbeitet habe und was mittlerweile, glaube ich, Standard ist in den Notaufnahmen in Deutschland, findet eine Ersteinschätzung statt. Das heißt, eine Pflegeperson guckt sich tatsächlich den Patienten an, fragt ihn nach einem gewissen Schema ab, was denn jetzt die Ursache ist, warum er in die Notaufnahme gekommen ist. Und anhand dieser Abfragerei erkennt man sehr, sehr schnell, wie bedrohlich ein Zustand ist.
Und gab es auch so Situationen, wo Sie jemanden sagen mussten, Sie sind völlig falsch hier, Sie sind kein Notfall? Wie häufig passiert sowas?
Also prinzipiell haben wir keinen weggeschickt. An manchen Tagen hätte man jeden zweiten wegschicken können. Also die Einschätzung eines Patienten, was ein Notfall ist, ist natürlich irgendwie dem eigenen Besorgniszustand geschuldet. Sie ist aber tatsächlich real nicht jedes Mal einer. Also wer umgeknickt ist und wer Schmerzen hat, der hat natürlich irgendwie ein Leid. Aber es ist kein Notfall. Also ein Notfall ist laut Definition etwas, was Leib und Leben stört. Also wenn ich keinen Puls mehr habe, das ist ein Notfall. Ja? Mhm. In der Hoffnung, dass ich den dann noch wieder kriege. Ein umgeknicktes Gelenk ist es nicht unbedingt.
Das ist ja aber schon so eine Gratwanderung. Ne? Es werden wahrscheinlich besorgte Mütter zuhören. Sie werden das selber auch kennen. Sie haben 3 Kinder. An welcher Stelle entscheidet man denn jetzt also fix in die Notaufnahme und an welcher Stelle sagt man, leg dich mal hin, leg mal hoch, trink einen Tee, ruh dich aus, nimm eine frei verkäufliche Schmerztablette und wir schauen dann mal. Also diese Gratwanderung ist ja sehr, sehr heftig, oder?
Also diese Gratwanderung ist tatsächlich sehr heftig und im Zweifelsfall würde man natürlich immer sagen, lieber einmal zu viel in die Notaufnahme als einmal zu wenig. Was die Notaufnahme definitiv nicht leistet, ist, dass sie Tabletten verschreibt oder rezeptiert oder Krankmeldungen gibt. Sowas wird da nicht passieren, es sei denn, man ist ein Arbeitsunfall, was nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Und alles andere ist natürlich auch einer Erziehung geschuldet, einem Gesundheitsbewusstsein, einem gesunden Menschenverstand, ob ich tatsächlich mal abwarte oder nicht, ob ich tatsächlich die Geschichte mache, wie ich lege mal was hoch und pack mal ein Eis drauf und nehme mal eine Schmerztablette. Wir hingegen erleben oder haben das täglich erlebt, dass Menschen gekommen sind und gesagt haben, sie haben vorsichtshalber mal lieber keine Schmerztablette genommen und sind mal lieber gleich gekommen, weil man weiß ja nie.
Als Krankenschwester in einer Notaufnahme, wie viel Psychologin muss man da sein?
Also jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, es ist ein ganz, ganz großer Teil, den man da an psychologischem Einfühlvermögen aufbringen muss tatsächlich. Weil man ist von allen, die da arbeiten, am nächsten am Patienten tatsächlich dran. Man trifft auf die Patienten, wenn die ankommen, man trifft auf sie, wenn sie gehen. Man ist während der Behandlung dabei, man spricht am meisten mit ihm. Also so viel wird ein Arzt nie mit einem Patienten sprechen oder eine Ärztin wie das Pflegepersonal oder eine Röntgenassistentin. Man kriegt sie ganz mit, ja, und sieht dann natürlich auch nochmal andere Sachen, als wenn man Patienten und Patientinnen nur kurz sieht.
Und dann sitzt man doch als Krankenschwester in der Notaufnahme so irgendwie dazwischen, zwischen der Patientin, dem Patienten und dem Behandelnden. Arzt. Also man muss ja quasi dem einen genauso dienen wie dem anderen auch. Ich kann mir gut vorstellen, man kriegt auch viel Brass ab, oder? Von der einen und von der anderen Seite?
Ja, natürlich. Man ist Schnittstelle zwischen den Einzelnen und man kriegt mitunter auch Brass an, aber das liegt ja auch irgendwie an einem selber, ob einen das dann irgendwie berührt. Man braucht ein dickes Fell tatsächlich.
Ja, ein dickes Fell und wahrscheinlich auch breite Schultern, die einen schweren Rucksack tragen müssen, oder? Also wenn da jemand kommt, der in den Augen geschrieben hat, bitte hilf mir und lass mich nicht sterben, dann ist das doch wahrscheinlich echt ein schwerer Rucksack, den Sie da jeden Tag mit sich rumtragen.
Ja, dafür gibt es dann Gott sei Dank die Kollegen, mit denen man sich austauschen kann. Wobei ich auch noch sagen muss, dass der schwere Rucksack tatsächlich irgendwie manchmal auch ganz sinnbildlich ist, weil man tatsächlich hin und wieder sehr, sehr alleine da arbeitet, weil die Kollegen alle beschäftigt sind. Und wenn einem dann so ein Patient, der jetzt da gerade ist, in die Arme sinkt, weil er gerade kollabiert oder sonst was, dann hat man in dem Fall auch was Schweres gerade zu tragen. Das ist das dann auch, was man aufhängt, also sowohl das Psychische als auch das Physische.
Wie gut konnten Sie das?
Ich konnte das, glaube ich, gut, wobei man natürlich auch immer gucken muss, was ist immer außenrum. Also wenn man Zeit hat und wenn man so arbeiten kann, dass es allen gerecht wird, den Ärzten, einem selber vor allen Dingen und auch dem Patienten, dann gelingt einem das sehr gut. Wenn man 25 gleichzeitig hat, wird es schwierig. Weil man dann natürlich keinem mehr gerecht werden kann.
Inge Wollschläger ist zu Gast, die Notaufnahmeschwester. So heißt der Podcast, den sie gemacht hat. So heißt das Buch, das sie geschrieben hat. Und ganz vorn, Frau Wollschläger steht im Buch. Sie ist verheiratet, hat 3 Söhne und kocht gern Suppe. Welche denn am liebsten?
Das ist egal, ich könnte das jeden Tag machen.
Welche können Sie denn am besten?
Wenn ich jetzt Chuck Norris wäre, würde ich sagen alle. Aber tatsächlich kann ich, glaube ich, sehr, sehr gut Hühnersuppe.
Okay. Ist das so ein typisches Gericht für diese Berufsgruppe, in der Sie da waren? Also 3 Kinder zu Hause, die immer irgendwie was zu essen haben müssen. So Mutter hat was vorgekocht oder ich weiß nicht, wann ich nach Hause komme. Eine Suppe kann nicht verkochen. Also ist das genau das Gericht für Ihre Berufsgruppe?
Nee, ich glaube nicht. Tatsächlich ist, glaube ich, das Essen für die Berufsgruppe eher ein schöner gemischter Salat. Also für die Gruppe der Pflege. Und Ärztinnen und Ärzten für zu Hause Nudeln. Nudeln in allen Variationen.
Aber wie haben Sie es denn gemacht, also eine Notaufnahmeschwester im Schichtdienst zu arbeiten und dann Mutter für 3 Kinder zu sein? Das stelle ich mir schwer vor.
Also es ist ein Spagat. Vor allen Dingen, als die Kinder klein waren, hatte ich einen Mann, der ebenfalls im Schichtdienst gearbeitet hat. Das war eine logistische Herausforderung, die ich nicht geschafft hätte, wenn ich nicht eingebettet gewesen wäre in ein Netz aus meinen Eltern und meiner Schwiegermutter und Freunden. Das ist wirklich ein Spagat. Und es ist nicht schön, wenn Sie zum Nachtdienst gehen und die Kinder Ihnen quasi am Rockzipfel hängen und sagen, warum kannst du denn nicht hier bleiben? Oder melde dich doch irgendwie ab und bleib doch da. Ich würde jetzt gerne die Geschichte noch hören und so weiter und so fort. Das ist das, was einem wirklich das Herz zerreißt, was wahrscheinlich alle Mütter im Schichtdienst kennen oder Väter auch. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Vorteile. Also wenn ich aus dem Nachtdienst gekommen bin beispielsweise, haben sich meine Kinder immer gefreut, weil dann hatten sie eine gut gelaunte, einigermaßen wache Mutter, die ihnen mal hier 5 Spiegeleier morgens gebraten hat, was es sonst unter der Woche nicht gab.
Frau Wollschläger, Sie sind aus dem Nachtdienst gekommen und waren einigermaßen munter, das müssen Sie erklären.
Ja, also wenn man dann so aus dem Nachtdienst kommt, dann ist man natürlich also wirklich müde und dann braucht es irgendwie trotzdem ja eine Morgenroutine für die Kinder. Die müssen für die Schule fertig gemacht werden, die müssen gefrühstückt haben, die müssen ihr Pausenbrot haben und so weiter und so fort. So habe ich mir dann die Zeit vertrieben zwischen Nachtdienst nach Hause kommen und endlich ins Bett gehen, weil die Kinder dann in der Schule oder im Kindergarten waren.
Wie wichtig war denn die Zeit für Sie selbst? Also wie wichtig ist es nach so einer, bleiben wir ruhig bei der Nachtschicht, die ja 100% Ihrer Leistung erfordert, auch wieder runterzukommen?
Das dauert tatsächlich. Also im Nachtdienst zu schlafen tagsüber bedeutet natürlich, dass man nie genug Schlaf bekommt, weil man ist dann immer irgendwie ab mittags wach und man muss dann natürlich irgendwie als Mutter trotzdem funktionieren. Dann kommen die Kinder aus der Schule, dann müssen Hausaufgaben gemacht werden, dann muss man irgendwelche Sportgeschichten oder sonst Freunde besuchen. Es bleibt da wenig Zeit und das Nachtdienst ist einfach Hölle anstrengend. Das muss man einfach so sagen. Und jeder, der da was anderes behauptet, hat vielleicht mehr Glück gehabt. Ich weiß es nicht. Also ich fand das wahnsinnig anstrengend in den letzten Jahren.
Wenn wir über Inge Wollschläger sprechen, dann sprechen wir über den Podcast, die Notaufnahmeschwester. Wir sprechen über das Buch, das Sie geschrieben haben. Warum war es Ihnen so wichtig, das mitzuteilen, Menschen zu erklären, was Sie da machen? Warum mussten Sie das tun?
Also ich musste nicht, ich wollte, was ein großer Unterschied ist. Man erzählt ja im Bekannten- oder im Freundeskreis immer so Geschichten, was man so erlebt hat. Und dann schütteln viele Leute den Kopf und sagen, das gibt's doch gar nicht und das muss man doch unbedingt mal aufschreiben. Und ich habe es halt dann mal gemacht. Das war für mich irgendwie ganz spannend zu gucken, was schreibe ich denn da überhaupt auf? Also welche Geschichten sind es denn für mich wert, erzählt zu werden? Das ist so die eine Geschichte. Und die andere ist, glaube ich, dass man großes Vergnügen, glaube ich, hat an Menschengeschichten, weil Menschen mitunter auch wirklich lustig sind oder berührend natürlich oder irgendwas dergleichen.
Trifft man die auf der Notaufnahme, diese Menschen, die lustig sind?
Ja, ja, definitiv. Das Leben ist doch manchmal so komisch und so kurios, was da passieren kann. Das ist einfach sehr lustig.
Haben wir womöglich einen völlig falschen Eindruck, weil wir, wenn wir in die Notaufnahme kommen, eben in dieser brenzlichen Situation sind?
Also das kommt natürlich immer auf den Typ Mensch an, der da kommt. Aber wenn mir jemand erzählt, er ist jetzt 2 Meter mit seinem Fahrrad gefahren und da hat irgendeiner gepfiffen und er hat sich umgeschaut und ist gegen einen Laternenpfahl geknallt und hat deswegen eine Kopfplatzwunde und lacht sich dabei auch kaputt drüber, weil das so absurd ist, wie man irgendwie als Normalsterblicher gegen einen Laternenpfahl mit seinem Fahrrad knallen kann und sich auch noch eine Kopfplatzwunde zuzieht. Das ist schon lustig. Es kommt natürlich immer auf den Typen drauf an. Dem es passiert. Manche sind dann natürlich auch verkratzt mit dem Leben, aber in der Regel wissen schon die meisten auch, dass das gerade sehr lustig ist
Und die verkratzt
und
sind mit dem
schmerzhaft.
Leben, die sind wahrscheinlich auch manchmal respektlos und beleidigend.
Ja, das sind sie schon auch. Also ich habe ein schönes Portfolio an Schimpfwörtern im Lauf der Zeit mir da angeeignet. Also die Frage ist natürlich irgendwie immer nur, wie nah lässt man das an sich ran? Also vom Verstand her weiß man natürlich, dass das nichts mit einem zu tun hat. Aber wenn man jetzt gerade irgendwie mal einen schlechten Tag hat oder sonst was dergleichen, dann geht einem das natürlich schon näher, wenn man da wüst beschimpft wird oder auch tätlich angegriffen wird.
Das passiert in der Notaufnahme, dass also wirklich Hände und
Das
Füße benutzt
passiert.
werden.
Ja, also das passiert manchmal aufgrund von irgendwelchen Krankheiten, Drogen oder Alkoholgeschichten und manchmal aber auch, weil die Leute einfach so aggressiv sind, dass die gar nicht mehr anders offensichtlich wissen, wohin mit ihrem ganzen Zorn und mit ihrer ganzen Vergrätzung. Und dann ist es ganz gut, wenn man da Türen weit aufmachen kann.
Und dann, Frau Wollschläger, haben Sie das 20 Jahre gemacht. In Ihre Zeit fällt ja auch so eine komplette Veränderung von was darf und was darf nicht. Also in Ihrer Zeit sind ja sowas wie Patientenverfügungen entstanden. Wie sehr hat das eigentlich Ihre Arbeit in der Notaufnahme verändert? Erstmal abchecken zu müssen, was dürfen wir tun, was dürfen wir nicht, wer ist dabei, wer bestimmt jetzt über wen?
Also ich habe so den Eindruck, dass am Anfang meiner Zeit in der Notaufnahme das allein schon keinen großen Grund gespielt hat, weil da, glaube ich, die Gesellschaft auch das Sterben noch nicht so in Institutionen verlagert hat. Also da ist, glaube ich, vor 20, 30 Jahren wirklich mehr zu Hause gestorben oder da war das Sterben einfach, hatte einen anderen Stellenwert. Das ist tatsächlich erst die letzten Jahre mehr und mehr geworden, dass man das eben in Krankenhäuser verlegt hat, auf Palliativstationen oder aus Altenheimen dann auch weitergeschickt hat in Krankenhäusern. Das ist wirklich was, was ich so über die Jahre miterlebt habe. Und das ist was, was nicht schön ist. Ja, also wenn man Menschen hat, von denen man sicher schon annehmen kann, dass die demnächst versterben werden, da fragt man sich wirklich, was die hier in der Notaufnahme wollen oder was die Angehörige in der Notaufnahme wollen.
Hat sich die Gesellschaft da verändert?
Ja, ich denke schon, dass die sich da verändert hat, natürlich. Also was kriegt man denn mit heutzutage vom Sterben? Ja, das ist, was, dass Leute umfallen und irgendwie tot sind, dass die in rauen Mengen in Kinofilmen abgeknallt werden. Aber wie so ein Sterbeprozess aussieht, das weiß doch gar keiner. Ja, dass da möglicherweise auch einen Grund gibt, dass jemand verstirbt, das kriegt ja keiner mehr mit in der Gesellschaft. Wie wird gestorben? Wie sieht das Ganze aus? Also man muss sich meiner Ansicht nach tatsächlich mit der eigenen Sterblichkeit unbedingt auseinandersetzen. Wie soll das gehen? Was steht da im Vordergrund für mich? Ist es in Ordnung, wenn ich ein bisschen krank bin? Und was heißt es, ein bisschen krank zu sein? Also lauter so Fragen. Wer steht für mich ein, wenn ich nicht mehr sprechen kann oder könnte? Wer versorgt mich im Falle eines Pflegefalls und kann ich das überhaupt zulassen? Also man hört ja immer, dass ganz viele Menschen sagen, ich möchte keinem zu Last fallen. Ja, aber was ist denn zu Last fallen? Also heißt das, wenn ich ein Butterbrot geschmiert kriege, ist das dann schon hier die Last? Ja, oder geht es irgendwie darum, dass ich jemanden zu Hause an ein Beatmungsgerät, an ein mobiles irgendwie anschließe? Also wo ist die Grenze so? Da gibt es überhaupt nichts in einer Gesellschaft, was da irgendwie verankert ist oder in Familien. Es wird da nicht drüber geredet. Und das finde ich wirklich schlimm, weil, wie gesagt, das betrifft uns alle. Irgendwann werden wir da hinkommen. Und es ist immer ganz klug, wenn man vorher sich da Gedanken drüber macht und nicht erst, wenn es dann passiert.
20 Jahre Krankenschwester in der Notaufnahme, Inge Wollschläger. Sie sind jetzt 50, Ihre Ausbildung ist 30 Jahre her. Wieso wollten Sie das dringend werden, Krankenschwester?
Ich hatte ein Praktikum gemacht in einem Krankenhaus und ich fand das gut. Also selbst ich als Praktikantin konnte da schon so viel Gutes für die Patienten bewirken, was mir wirklich gut gefallen hat. Ich hatte auch ein Praktikum im Kindergarten gemacht, da haben mir jeden Abend die Ohren geschallert. Das wäre auf Dauer nicht gut gegangen. Und es ist ein himmelweiter Unterschied, ob einem Kind nicht erklären kann, warum es jetzt heult oder warum eine betagte Dame einem sagt, wenn sie jetzt ein Glas Wasser bekäme, wäre sie glücklich und ich bin derjenige, der es holen kann. Das fand ich gut. Das hat mir gut gefallen. Hm. Ich habe gemerkt tatsächlich, dass es mein Ding ist. Ja, ich mag es gerne, für Menschen da zu sein, denen Gutes zu tun, es denen hübsch zu machen, den Tag zu verschönern. Das ist schon, das mag ich schon gerne.
Hm. Wie ging das zu Ende der 80er Jahre in der Ausbildung? Wie hat das bei Ihnen konkret ausgesehen?
Also meine Ausbildung ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit Ausbildungen in staatlich geführten Häusern. Ich war in einem Haus, was einen christlichen Background hatte. Ich bin also jemand gewesen, der eine Tracht trug und eine Haube, eine Brosche der Schwesternschaft, in der ich da damals war. Das ist natürlich irgendwie schon mal so ein Highlight, also was man so dann fürs Leben mitbekommt. Und es gab da eine ganz große Gemeinschaft. Also wir mussten in einem Schwesternwohnheim wohnen, das war ganz klar. Da gab es ein striktes Männerverbot auch, was natürlich auch generell missachtet wurde, aber so prinzipiell gab es das. Es gab Tischgebete und christliche Lieder. Also es gab Zucht und Ordnung. Mhm. Ich glaube, sowas gab es in staatlichen Häusern nicht. Im Nachhinein möchte ich sagen, ich möchte es auf keinen Fall missen.
Also das war alles okay, dass es da so Regeln gab und dass Sie, wie man in Ihrem Buch lesen kann, zum Beispiel am besten kein Make-up benutzen in Ihrer Ausbildung und in der Arbeit als Krankenschwester.
Ja, wenn man der Station Liebling sein wollte, dann war das besser, sowas nicht zu machen. Und wenn man dann so ein bisschen sich mal ausprobieren wollte im Leben, was wir alle mit 18 wollten, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Aber sowas stellt einen ja dann auch fürs Leben. Also, dass man irgendwie so lernt, für sich selbst einzustehen und auch mal bunte Socken zu tragen. Hoho.
Da waren Sie dann schon so eine Rebellin mit bunten Socken, oder wie?
Ja, ich glaube, ich war schon eine Rebellin. Also, bloß weil das jemand gesagt hat, hat das ja noch lange nicht Gültigkeit.
Das heißt, Sie haben sich also auch nicht an den nicht stattfindenden Männerbesuch gehalten?
Och, na ja. Nein, habe ich nicht.
Also am Ende höre ich da so raus, eine Ausbildung mit viel Drill, mit viel Inhalt aber auch. Haben Sie damals etwas gelernt, was Sie heute noch genau so machen, wie Sie es in Ihrer Ausbildung gelernt haben?
Ja, tatsächlich. Also alle Arten von Verbänden, da bin ich hier wirklich durch die gestrenge Schule meiner Lehrschwester gegangen, mache ich tatsächlich noch so, wie meine Schulschwester mir das beigebracht hat. Und ich finde das gut. Und so sind auch alle Schüler und Schülerinnen, die quasi von mir angeleitet wurden, durch diese Ausbildung gegangen. Und was man auch trotz diesem ganzen Drill mit auf den Lebensweg bekommen hat, das war tatsächlich so eine Art von Herzensbildung. Also es war zum Beispiel üblich, was wir damals als Schülerinnen gehasst haben, weil es schon wieder so ein Termin war, wo man hätte irgendwie ein Eis essen gehen können oder sonst irgendwie was machen, dass man am Wochenende über die Stationen mit der Schulschwester gegangen ist und dort gesungen hat vor den Patientenzimmern. Das wäre heute völlig undenkbar. Weder hätte da irgendeiner Zeit noch Lust dafür. Und das ist gut. Also das ist so eine Art von Herzensbildung, die schön war, die man natürlich irgendwie auch dann mitträgt über all die Zeit. Es ist nicht nur der Körper, den man pflegt, es ist auch die Seele. Immer.
Ich habe auch den Eindruck, Frau Wollschläger, dass diese Herzensbildung auch bei den Medizinerinnen und Medizinern manchmal ganz gut angebracht wäre. Also wahrscheinlich haben viele, die zuhören, schon mal eine Situation gehabt, wo sie dachten, liebe Frau Doktor, Herr Doktor, Sie hätten es mir auch schöner beibringen können.
Also es gibt mittlerweile ein verpflichtendes Fach im Studium, was tatsächlich Patientengespräche heißt, wo man sowas einübt. Das finde ich sehr, sehr gut. Das gab es früher nicht. Und woher soll man es denn lernen als Arzt? Also da ist man ja irgendwie die ganze Zeit damit beschäftigt, sich irgendwelche Krankheiten und Normwerte und was weiß ich nicht noch irgendwie alles einzupauken. Wie soll man das denn dann noch irgendwo unterbringen? Das ist dann das irgendwie, was man mitbekommt durch Nachahmung und dergleichen. Ich bin sehr froh, dass es jetzt mittlerweile tatsächlich so ein Studienfach gibt.
Und weil alles immer wirtschaftlicher werden muss, weil immer mehr Patienten in immer weniger Zeit behandelt werden müssen, haben Sie das in Ihrer Zeit wirklich so erlebt, dass die Schlagzahl nach oben gegangen ist?
Ja, definitiv.
Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die ich mit Ihnen gern besprechen würde, ist die, die ich zu Beginn der Woche in einer Doku im Fernsehen gesehen habe, dass aus der Medizin immer mehr Geschäft gemacht wird, dass also Behindertenstationen und Kinderstationen geschlossen werden zugunsten von orthopädischen Stationen, weil die einfach rentabler sind. Geht Ihnen da die Hutschnur hoch?
Da geht mir total die Hutschnur hoch. Aber das ist halt, wenn man ein Gesundheitssystem so ausrichtet, wie unser Gesundheitssystem nun mal ausgerichtet ist. Das ist ja jetzt seit, weiß ich nicht, 15 Jahren ungefähr so, dass das so diese ganzen Fallpauschalen gibt und dergleichen mehr. Und es kann nicht gesund sein für eine Bevölkerung, wenn man ein Gesundheitssystem so organisiert. Also, dass nur das Geld bringt, was operiert wird, was behandelt wird oder sonst irgendwie was.
Ist unser Gesundheitssystem am Ende
Sprich.
selbst krank?
Ja, definitiv. Man sieht es ja jetzt auch in dieser ganzen Corona-Zeit, wie jetzt die Krankenhäuser anfangen, in Anführungsstrichen ums Überleben zu kämpfen, natürlich, weil ja die ganzen Fallzahlen ausgeblieben sind, weil Operationen abgesagt worden sind. Also das ist ein ganz großer wirtschaftlicher Schaden durch dieses Abrechnungssystem, was so ist, wie es ist.
Den Podcast, den Sie gemacht haben, den haben um die 400.000 Menschen gehört. Der war für den Grimme Online Award nominiert. Dann haben Sie das Buch geschrieben über Ihre Arbeit in der Notaufnahme. Man liest es und man merkt Ihre Begeisterung. Und jetzt sind Sie seit gut 2 Jahren raus aus diesem Geschäft. Und jetzt sitzen Sie am Schreibtisch. Ist das nicht langweilig?
Nein, nein, es ist nicht langweilig. Und ich sitze ja auch nicht die ganze Zeit nur am Schreibtisch. Also ich war heute schon in einem Altenheim, ich habe schon hier einen Hausbesuch gemacht, ich habe einen Stadtlandfluss für meinen Seniorenkreis morgen erfunden. Nein, mir ist nicht langweilig.
Wir müssen ganz kurz sagen, Sie sind jetzt Seniorenreferentin bei der evangelischen Kirchengemeinde St. Johannes in Würzburg. Was genau ist Ihre Aufgabe dort?
Ich bin für die sämtlichen Senioren dieser sehr großen Kirchengemeinde zuständig. Ich schreibe denen ganz viel Post. Also jeder Senior über 70 kriegt von mir Geburtstagspost. Ich mache Feste mit denen. Ich denke mir irgendwelche guten Programme aus. Ich habe mehrere Seniorenkreise, einen Literaturkreis und mache ganz, ganz viele Besuche in den Altenheimen und auch zu Hause. Mache Gottesdienste in den Seniorenheimen. Also all das gehört so zu meinen Aufgaben. Ein großes Spektrum.
Wenn Sie die Briefe gerade angesprochen haben, diese Idee hatten Sie ja auch in Würzburg zu sagen, ich möchte, wenn meine pflegebedürftigen Menschen gerade ihre Angehörigen nicht treffen können, wenn ich selbst nicht hin kann, dann möchte ich zumindest für eine gewisse Art der Kommunikation sorgen. Sie haben so eine Briefaktion gestartet. Wie haben Sie wildfremde Menschen angesprochen, Briefe zu schreiben?
Also die grundsätzliche Idee war, dass eine meiner Zöglinge in Anführungsstrichen neu in ein Heim gezogen ist, ein, zwei Wochen bevor die Heime geschlossen wurden. Da war bei ihr noch kein Telefon angeschlossen und das Handy hatte irgendwie den Geist aufgegeben. Also die war da völlig isoliert. Und dann ist mir so die Idee gekommen, ich muss trotzdem Kontakt hier mit ihr aufnehmen. Ich kann die jetzt nicht mehr besuchen und ich brauche aber trotzdem irgendwie so auch, dass die das Gefühl hat, sie ist da jetzt nicht vergessen. Und dachte mir dann, wenn ich ihr Briefe schreibe, ist das zwar fein, aber es ist ein bisschen wenig. Also besser wäre, wenn es ganz, ganz viele Menschen gäbe. Und da habe ich dann einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet und habe einfach Menschen gebeten, Briefe zu schreiben, jetzt an diese Frau oder überhaupt dann die Leute in den Heimen zu St. Johannes. Zu dieser Kirchengemeinde gehören 5 Heime. Und dann habe ich mal abgewartet. Und dann kamen Briefe zuhauf. Es war unfassbar. Also ich glaube, ich habe in dieser Zeit 300-400 Briefe tatsächlich bekommen. Unterschiedlichster Art. Es war unfassbar berührend.
Was macht so ein Brief bei einem Empfänger?
Also mir ist so klar geworden, gerade wenn man so wie ich in den sozialen Medien viel unterwegs ist, man hat ja immer so den Eindruck, dass so, ich will es mal so ganz lapidar sagen, die Spacken oft die Oberhand gewinnen. Also die, die am lautesten schreien, ob Impfgegner oder Rechtsradikale, ob sonst irgendwie was, die sind sehr, sehr laut. Und die guten Menschen, die haben überhaupt keine Zeit, um da laut zu sein. Und diese Aktion hat zumindest mir gezeigt, es sind sehr, sehr viele gute Menschen unterwegs. Und die darf man auf keinen Fall irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Und sie müssen eigentlich jeden Tag irgendwie gerühmt werden, dass sie sich hingesetzt haben in ihrer Freizeit. Gut, ich meine, es war Corona, da hatten viele Menschen Freizeit zunächst. Dass die sich alle hingesetzt haben und sich bemüht haben. Und ob die jetzt ein Gedicht geschrieben haben, irgendein Sudoku-Rätsel beigelegt haben oder ein Kochrezept ausgeschnitten haben und eine Tüte mit Thymian dabei gelegt haben, spielt überhaupt keine Rolle. Also man hat sich hingesetzt und man hat dem anderen versucht, Gutes zu tun, obwohl man ihn nicht kennt. Und das ist das Besondere, was mir diese Aktion gezeigt hat.
Das dürfen Sie über sich selbst ja natürlich nicht sagen, aber ich kann das sagen, wer so eine Aktion ins Leben ruft, der muss ja selbst auch ein guter Mensch sein. Also nehmen Sie das gern mal an. Was mich interessieren würde, ist aus der Notaufnahme, aus diesem, es muss ganz schnell gehen, es geht ruppig zu, man muss entscheiden, wen behandle ich zuerst, in eine evangelische Kirchengemeinde, in einen kirchlichen Träger zu wechseln. Was hat sich denn an Ihrer Schlagzahl verändert, in Ihrem beruflichen und auch menschlichen Leben verändert?
Es hat lange, 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 lange gedauert, bis ich diese Art von neuer Arbeit tatsächlich irgendwie verstanden habe. Es ist natürlich schön. Ich habe in der Notaufnahme auch mit den alten Menschen gesprochen und ich habe gerne mit den alten Menschen gesprochen. Und tatsächlich hat man, während man Blut abnimmt und irgendwelche anderen medizinischen Handreichungen, Zeit, auch darüber zu reden, wenn man will. Das kannte ich und das mache ich gerne und das mache ich jetzt nicht anders. Mit dem einen Unterschied, dass ich jetzt zeitlich nicht begrenzt bin. Das ist so das eine. Dieses schnelle Arbeiten ist mir eine ganze Zeit lang wirklich schwer gefallen, mich in dieses neue Tempo einzuarbeiten. Und es gibt tatsächlich, das mag komisch sein für manche Menschen, es gibt keinen Grund mehr, ironisch zu sein. Das ist so, ich glaube, das ist viele, es gibt einen sehr, sehr schrägen Humor, glaube ich, im Krankenhaus. Und da, wo man viel Stress hat und sehr viel zu tun auch hat, braucht es auch diese Art von Humor, dieses Lakonische, dieses Sarkastische, auch manchmal dieses Zynische, um sich selbst zu schützen ein Stück weit. Also wenn einen was tief berührt, ist es leichter, einen dummen Witz darüber zu machen, als dass man sagt, hey, am liebsten würde ich mich jetzt hinsetzen und weinen. Das macht man natürlich nicht, sondern man macht dann irgendwie ein dummes Witzchen. Und das ist auch in Ordnung, das ist auch gerechtfertigt, weil das die Seele schützt. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Und das ist nach so langer Zeit sehr ungewohnt am Anfang gewesen.
Frau Wollschläger, was gerade ja sehr intensiv diskutiert wird, ist die Wertschätzung dieser Berufsgruppen, in denen Sie sich bewegten und jetzt auch bewegen. Wie genau erleben Sie diese Wertschätzung denn?
Also wenn man sich jetzt hier diese ganzen politischen Diskussionen um den Pflegebonus anguckt, wenn man mitkriegt, dass ein Lavendelbäumchen oder ein Lavendel gepflanzt wird als Wertschätzung, wenn ein großer Klinikkonzern ein hübsches Lied dichtet, dann denke ich mir, fasst euch doch bitte selber alle an die Füße. Das ist keine Wertschätzung. Ja? Allein, dass man darüber diskutieren muss, dass es nicht möglich ist, dass man sagt, ich bezahle die Leute vernünftig, jeder kriegt benachteiligten Pflegebonus aus Äpfelarmen. Dass man darüber überhaupt diskutieren muss, nachdem man angeblich so hochgeklatscht wurde und systemrelevant war, das ist so lächerlich. Die Wertschätzung tatsächlich ist natürlich in einem immer selber. Also wie schätze ich auch meine Arbeit ein? Und ich weiß, was ich da getan habe. Also ich habe Skills in der Notaufnahme gelernt, da kann sich manch einer eine Scheibe abschneiden. Also was ich da alles kann, an Professionalität reingesetzt habe und dergleichen und so fort. Das war meine Wertschätzung, die ich für mich hatte. Und in dem Augenblick, wo ich mich wertschätze, habe ich natürlich auch eine ganz andere Haltung.
Was ist denn eine wertschätzende Entlohnung im medizinischen und im pflegenden Bereich?
Es gab hier vor kurzem eine Pflegepetition, die sich dafür ausgesprochen hat, dass ein Einstiegsgehalt in der Pflege ab 4.000 Euro aufwärts anfängt. Das finde ich angemessen tatsächlich. Also wenn man sich natürlich hier so anschaut, was haben andere Berufe, wenn ich irgendwie hier bei VW am Band arbeite, im Schichtdienst, haben die mehr Geld im Nachhinein oder in einer Produktion? Also alles, was mit Maschinen und alles, was mit Technik zu tun hat, wird definitiv mehr entlohnt, als wenn ich das Kapital in Anführungszeichen in andere Menschen reinsetze, ohne dass hinten dran irgendein Stück rauskommt. Hm. Ja.
Wie häufig wird in so einem Schwesternzimmer darüber diskutiert, dass die Entlohnung nicht adäquat ist, dass sie nicht wertschätzend ist, dass man als Krankenpfleger, als Krankenschwester einfach zu wenig verdient?
Oh, naja, es kommt darauf an, um welche Uhrzeit Sie kommen. Da, ich glaube, Sie kriegen eine andere Antwort irgendwie, wenn Sie das morgens um 10 fragen oder nachts um 3. Also das glaube ich tatsächlich irgendwie schon. Ja. Es wird darüber geredet und dann hat man aber wieder was zu tun und dann hört das auf. Also das ist das Verhängnis in Anführungsstrichen von Pflege, dass man da meistens so viel zu tun hat, dass man sich um berufspolitische Geschichten irgendwie nicht kümmern kann.
Inge Wollschläger, ehemalige Notaufnahmeschwester. 20 Jahre hat sie den Job gemacht. Vermissen Sie den heute?
Ja, ich vermisse den Job. Ich vermisse vor allen Dingen die Kollegen. Und ich vermisse den Spaß tatsächlich, auch wenn man denkt, irgendwie in der Notaufnahme ist alles ganz schlimm und überall weint einer und Blut spritzt, so ist es ja nun nicht. Das vermisse ich schon. Gleichwohl wollte ich nicht mehr da arbeiten. Es ist physisch wie auch psychisch eine unfassbare Anstrengung, die ich nicht mehr bereit bin zu machen. Also man wird ja nicht jünger, das muss man ja einfach mal so sagen.
Die Notaufnahmeschwester, ein Alltag zwischen Leben, Tod und Wahnsinn, so heißt das Buch, das Inge Wollschläger geschrieben hat nach 20 Jahren Erfahrung auf dieser Notaufnahme in einer Klinik. Ganz vorn bei Ihnen steht, glaube ich, gerade das Sammeln von Geschichten für ein neues Buch, wenn mich nicht alles täuscht. Nach der Notaufnahme jetzt die Altenbetreuung, legen Sie den Finger nochmal in die Wunde?
Ich hoffe. Aber es wird keine Wunde sein, sondern es wird einfach ein Buch werden über wunderbare Geschichten, die ich hier mit Senioren erlebt habe. Also vor allen Dingen, was die so aus ihrem Leben erzählen. Was mich sehr, sehr berührt, was eine Art Role Model oftmals für mich ist. Wenn ich denen so zuhöre, wie gehen die um mit Kindern? Wie schaffen die es, lebenslange Freundschaften aufrechtzuerhalten und so weiter und so fort? Wohin mit ihrem ganzen Zorn? Das sind alles Geschichten, finde ich, die es wert sind, erzählt zu werden.
Inge Wollschläger ist uns zugeschaltet gewesen. Deshalb bitten wir, den ein oder anderen technischen Spratzer zu entschuldigen. Aber wir haben, glaube ich, alle sehr, sehr gern zugehört. Ich wünsche Ihnen einen ganz erfolgreichen Tag und alles Gute. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Ade.